Herrlich. So, sind wir im Fernsehen? Ich wollte mal meine Mama grüßen. Wir sind ja noch gar nicht im Fernsehen.
Tja, und schon wieder sind wir live auf Sendung. Ich hoffe, die Technik steht soweit. Jetzt, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Wahl-Corona-Nachrichten-Update. Wir haben es jetzt gleich live gemacht, weil wir über die aktuellen Entwicklungen sprechen wollen. Und da gibt es natürlich einiges zu sagen. Ich habe mein Team in der Leitung hier, und zwar ist Thomas und Frank jetzt hier bei mir. Hallo Jungs, Servus.
Hallo Robert, hallo Thomas.
Mahlzeit allerseits, lange nicht gesehen.
Ja, schon lange nicht. Es ist wie eine WG langsam. Ich habe jetzt den Stream gar nicht im Auge hier drin. Wir laufen, wir sind alle live. Es funktioniert. Okay.
Ich gucke gerade mal nach, ja. Ich glaube, ja,
Super.
da ist was.
Super, alles klar. So, Jungs, dann also, Thomas, du bist natürlich hier wieder unser Experte in Sachen Wahl, weil du das wirklich am genauesten verfolgst, die ganzen Entscheidungen. Was ist der aktuellste Stand seit den letzten 24 Stunden? Was hat sich getan oder hat sich überhaupt etwas getan?
Ja, also eigentlich nicht viel. Also in der Sache nicht viel, außer Biden holt auf. Also nicht jetzt, wo wir in der Wahlnacht so sagten, das geht gar nicht in Pennsylvania, 700.000 Stimmen Unterschied, 15%. Tja, jetzt sind wir runter irgendwie auf 20.000 oder 10.000 Unterschied. Ich glaube, in Nevada war es jetzt schon, was habe ich dir geschrieben vorhin, Frank, 900 Stimmen Unterschied nur noch.
Ja, 920 Stimmen.
Ja,
Aber
also
das
das
ist.
ein Dorf.
Nee, das
Ein
ist
Dorf.
aber nicht Nevada, sondern das war Georgia.
Ach,
Mittlerweile
Georgia,
hat Joe
ja.
Biden in Georgia 920 Stimmen Vorsprung. So, und
Ja.
da ja dann nur noch Briefwahlstimmen ausgezählt werden, die wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen angeliefert werden, kann man sich ja vorstellen, für wen diese Stimmen sind. Also jetzt rein mathematisch sieht es jetzt im Moment tatsächlich so aus, als ob Biden ziemlich sicher gewinnt, und das sagen auch die Buchhalter mittlerweile. Also die Quoten für Biden sind bei ganz tief im Keller. Ja? Also die gehen davon aus, Biden macht das Rennen. Und dann geht es ja erst richtig los.
Ja, das wird noch spannend. Ja, wie gesagt, also richtig verlässliche, endgültige Zahlen sind nicht dazu gekommen. Spannend finde ich, dass das Mediengehabe inzwischen geht so weit, dass die US-Sender, die Fernsehsender schon Trumps Ansprachen unterbrechen, weil ihnen nicht gefällt, was er erzählt. Unglaublich, hat es noch nie gegeben. Es
Also,
ist
so nach Motto, der hat jetzt nichts mehr zu sagen, das ist nicht mehr relevant, wenn der spricht,
ja,
oder?
so nach dem Motto, der erzählt von möglicher Wahlfälschung, das ist gelogen. Die haben echt mitten reingeschaltet, so Trump redet, dann hat sich der Moderator eingeschaltet, da muss ich widersprechen. Ich denke, das gibt's doch gar nicht.
Okay.
Ja, also Twitter zensiert Trump auch fleißig. Facebook hat große Fangruppen, Trump-Fangruppen, die sich jetzt innerhalb weniger Stunden gegründet hatten und teilweise schon 300.000 Mitglieder hatten, hat Facebook einfach rigoros gelöscht. Daraufhin hat Trump bei Twitter gewettert, hat wieder auf Paragraph 230 aufmerksam gemacht. Diesen Tweet hat Twitter dann wieder zensiert. Daraufhin hat Trump wieder getwittert. Twitter goes crazy. Ja, also das ist eine einzige Schlammschlacht. Zwischendurch hat Twitter noch den Kanal von Steve Bannon komplett gelöscht. Also da, das ist eine sozial-mediale Schlammschlacht vom Allerfeinsten. Und Thomas, du hast es ja eigentlich schon vor Wochen eigentlich genau so angekündigt.
Ja, war jetzt auch nicht schwer vorherzusehen, finde ich. War ja zu erwarten. Also, ich meine, wir haben das schon, ich habe das 1,5 Jahren schon geschrieben. Da gab es Senatsanhörungen, in denen klar gesagt wurde, dass die sozialen Netzwerke gegen Trump sind, egal für wen, Hauptsache gegen Trump. Und was sie tun werden, sie haben die Instrumente vorgestellt, sie haben gezeigt, die sozialen Netzwerke können in den USA über 10 Millionen Wählerstimmen beeinflussen. Das ist alles, wie gesagt, man muss da jetzt, man muss eben nur die Zeit sich nehmen, sich da reinzulesen. Und das mache ich ja nun beruflich und deshalb habe ich die Zeit. Aber das war absehbar. Alles andere hätte mich jetzt gewundert. Und ja, wir sehen es genau das, sehen wir jetzt. Und übrigens, das Lustige ist, ich habe das, also kann ich jedem nur empfehlen, würde ich jetzt mal Eigenwerbung machen. Ich habe vorhin einen Artikel übersetzt aus dem russischen Fernsehen. Den empfehle ich dringend, sich mal anzuschauen, weil unsere Medien erzählen ja überall unisono, es gibt keine Wahlfälschung, keine Hinweise und überhaupt. Das russische Fernsehen bezeichnet diese Wahl als die gefälschteste Wahl aller Zeiten in den USA und zeigt die Belege.
Mhm. Welche Belege?
Ja, dass Wahlbenachrichtigungen rausgegangen sind, ausgefüllt und eingeschickt wurden von Leuten, die 120 Jahre alt sind, aber seit 1984 tot.
Das haben die russischen Korrespondenten vor Ort recherchiert, oder?
Das haben sie jetzt aus Medienberichten in den USA. Da gibt's Gruppen, die diese Dinger sammeln. Aber die Russen zeigen dazu immer alles das, was dazu eben auch ist. Also man kann es notfalls, wenn man will, auch nachrecherchieren. Man kann gucken, wo kommt das her? Wie gut sind die Quellen? Die Russen haben auch gezeigt, was ich sehr spannend finde, was in Deutschland gar nicht Thema ist. In Deutschland wird ja so gesagt, die Republikaner demonstrieren von den Wahllokalen. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Dazu gehört nämlich auch, dass Beobachter gar nicht. Oh, Robert, mach den mal leise.
Redet also weiter einfach.
Ja, gut. Dann macht dein Mikrofon so lange aus.
Das Mikrofon ist aus. Redet es einfach weiter. Ihr hört es nur.
Ihr hört das nur. Jetzt wundern sich die Zuschauer, was ist denn da los? Bei Robert ist unglaubliches Hundegebell im Hintergrund, aber das hören nur wir.
Wenn der Postbote oben an der Tür steht, okay, ich gehe nachschauen.
Das ist live. Ja, jetzt sind wir schon wieder ohne Captain auf der Brücke, führungslos unterwegs. Thomas.
Ja, pass auf, der Punkt ist, sie haben dann auch Folgendes noch gehabt. Der Punkt ist, dass Wahlbeobachter nicht in die Wahllokale gelassen werden zur Auszählung in den USA. Das heißt, man muss sich ja fragen, wenn das alles so demokratisch, transparent und ehrlich ist, was haben sie für ein Problem damit, wenn Leute reinkommen und zugucken? Aber das ist in den USA nicht gewollt. Die werden weggeschickt, selbst wenn sie offizielle, da kannst du in den USA, kannst du dich in der Stadt anmelden und sagen, ich möchte Wahlbeobachter sein, kriegst ein Zertifikat, werden nicht reingelassen. Die verkleben die Fenster, ne? Also man kann doch nicht reinfilmen, die werden mit Pappscheiben zugemacht, dass keiner reingucken kann, was da abläuft. Und das ist jetzt für mich nicht so, als wenn ich sagen würde, das gibt keinerlei Hinweise auf Wahlfälschung. Das gibt ganz ordentlich Hinweise, zumindest Verdachtsmomente.
Ja, und ich nehme an, du berichtest wahrscheinlich auf deinem Blog auch darüber. Also wenn du sagst, die Russen haben da Beweise, das wäre ja interessant.
Ja, also ich habe den Artikel übersetzt und der Witz ist, das habe ich auch dazu geschrieben, den kann man einspielen. Man kann mit meiner Übersetzung das sehr gut nachvollziehen, auch ohne russische Kenntnisse. Man kann sich den Bericht eben angucken. Weil man eben sehr genau sieht, worüber redet er, und das passt dann zu den Bildern. Man weiß also genau, worüber die da reden, und kann sich also mit meiner Übersetzung diesen russischen Fernsehbeitrag angucken und selber dann sich ein Urteil bilden, ist das für mich jetzt ein Hinweis auf Wahlfälschung oder nicht? Wenn da einer sitzt und ein Wahlbulletin nimmt und zusammenknüllt und Müll schmeißt. Ist das Wahlfälschung? Ich weiß es nicht, aber das kann ja jeder für sich beurteilen.
Ich habe gestern Nacht noch Fernsehen geschaut und wollte mir das Meinungsbild halt eben abgreifen, was jetzt Sache ist in Richtung US-Wahl. Und da saß in einer Phoenix-Runde, glaube ich, ein Korrespondent, Journalist, whatever, und der hat gesagt, ja, es gibt überhaupt keinen Hinweis auf Wahlfälschungen, hat das also kategorisch abgebügelt. Dann habe ich weitergezappt und bin dann bei Sky News gelandet. Und genau in dem Moment, als ich reinschalte, ist genau der gleiche Satz wiedergefallen. Das war so fast schon zufällig auffällig, ja. Und auch da hat die Korrespondentin gesagt, there's no substantial evidence on any kind of fraud, there's nothing. So, also mir kam es fast so vor, wie wenn das jetzt das Gebot der Stunde ist, alles, was auf Wahlfälschungen hindeutet, einfach kategorisch als absurd abzubügeln. Das ist mir gestern jetzt so aufgefallen, und es geht ja auch munter weiter im Spiegelcover, das ist ja das Beste, der Hausbesetzer, soll jeder mal bei spiegel.de reingucken, da Donald Trump mit der Schrotflinte im Oval Office hinter dem Schreibtisch und hinten dran ein Monitor mit dem Bild von Biden mit Einschussloch und so weiter. Also es wird argumentiert, wie wenn er jetzt schon zu Unrecht im Weißen Haus sitzt und quasi eigentlich schon ausziehen sollte. Was macht denn der da? Ja, das ist so.
Ja, der ist ja mindestens noch 3 Monate Präsident. Ja, ihn jetzt schon zum Hausbesetzer zu erklären, ist eigentlich frech.
Ja, das Bild allein ist eine Frechheit. Also es ist wirklich, das hat nichts mit Information. Das ist Propaganda. Was da jetzt läuft, ist Propaganda pur. Das hat nichts mit Information und Journalismus zu tun. Also wie gesagt, das ist unglaublich. Ich habe jetzt gerade noch einen anderen Artikel geschrieben, der ist lustig. Und zwar hat die OSZE heute gefordert, dass Weißrussland seine Wahl wiederholen soll und sie wäre jetzt gefälscht. So, ist ja nichts Neues, dass behauptet wird. Jetzt hat die OSZE das behauptet. Und da habe ich mir den Bericht der OSZE angeguckt und habe mal geguckt, warum machen die das fest? Die OSZE hat ja abgelehnt, die Wahl zu beobachten. Also das heißt, OSZE war eingeladen, hat gesagt, wir fahren nicht hin. So, und jetzt sagen sie aber, es ist gefälscht. Habe ich geguckt, worauf sie sich berufen, was sie kritisieren. Das kannst du alles auch an die US-Wahl anwenden. Also sie kritisieren einen intransparenten Vorwahlprozess. Du konntest in Weißrussland auch schon irgendwie ein paar Tage vorher Stimme abgeben. Was war jetzt an dem US-Briefwahlprozess transparent, wenn sie Briefwahlunterlagen pauschal rausschicken an Leute, von denen sie gar nicht mehr wissen, ob die noch leben oder da wohnen? Mhm. Keiner kann es kontrollieren, wer sie bekommt, wer sie ausfüllt, wer sie wo einschmeißt. Das ist transparent. Die USZE hat in den USA nichts zu meckern, in Weißrussland schon. Oder Auszählungsprozess. Dem Beobachter würde erschwert worden sein, da reinzukommen und die Auszählung zu beobachten. Ja, in den USA auch. Die kriegen, haben einen Zettel, ich bin zertifizierter Wahlbeobachter und dürfen nicht rein. Hat die USZE in den USA nichts zu meckern. Im Weißrussland ist es ein Beleg für Wahlfälschung. Hm. Ja? Also, das ist so verrückt, was da läuft. Das geht wirklich auf keine Kuhhaut.
Also die gefälschteste Wahl aller Zeiten. So kann man es wirklich ausdrücken, oder?
Ja, also die Russen haben es so formuliert. Also, und dann, und das Lustigste war als Beleg, wie gesagt, da steht in dem OSZE-Bericht so drin, als Beleg, ja, die haben da 10 Belege für Wahlfälschung aufgeführt. Einer der Belege ist überfüllte Wahllokale. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, in den USA hast du überall gesehen, dass die Leute kilometerweit Schlange gestanden haben, weil die Wahllokale so überfüllt sind. Aber in den USA ist das kein Beleg für Wahlfälschung. Also es ist verrückt, was da läuft. Und die OSZE, man darf nicht vergessen, von den 57 Mitgliedern sind nur 16 nicht mit NATO oder EU verbunden. Das heißt, das westliche Übergewicht da und wer die Entscheidung bei der OSZE trifft, ist relativ offensichtlich, wenn jemand einen Taschenrechner mit den Grundrechenarten beherrscht. Und das sieht man ja auch eben daran. Ne? Ich habe über den OSZE-Bericht der US-Wahl berichtet. Da haben sie nicht viel zu meckern. Aber in Weißrussland, wo sie gar nicht da waren, da haben sie ganz viel zu meckern und berufen sich auf eine Quelle, die eine Oppositionsquelle ist und sagen, weil die das sagen, stimmt das. Und bemängeln all das, was man in den USA auch bemängeln kann. Es ist schizophren, was läuft.
Das ist ein guter Ausdruck dafür.
Ja. Ist ja nun mal leider so. Ja, viel mehr Neues habe ich nicht. Was habt ihr so zu erzählen?
Ja gut, wir haben ja alles Wesentliche schon gesagt. Joe Biden macht wohl das Rennen in Georgia. Er führt mit 920 Stimmen. 99% sind ausgezählt. Also da ist jetzt wahrscheinlich um jede Stimme, die da irgendwie ausgewertet wird, ein riesen Hi-Opi. Und da stehen wahrscheinlich viele Leute drumherum und gucken da ganz genau hin.
Ja.
Aber die Washington Post, hast du geschrieben, hat mal eben noch 120.000 Briefwahlstimmen gefunden.
Die Post, die Washington Post hat es gemeldet.
Ach so, die Washington Post hat gemeldet, dass die Post noch eben 120.000...
Kleiner Unterschied, ja.
Ja, die lagen da so irgendwo rum, hat einer vergessen, hat die Post noch schnell eben zugestellt. 12.000 davon aus den umkämpften Staaten, ups.
Wie ist denn das jetzt mit diesen Stempeln? Also wir haben ja auch die Aussage von einem Postbeamten, der gesagt hat, das ist durchaus üblich, dass Dinger rückratiert werden, wenn sie jetzt nach dem Wahltag noch eingereicht werden. Gibt es da schon weitere Hinweise drauf?
Habe ich nichts zu.
Okay, also kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestätigen.
Ja, ich meine, das kannst du aber wahrscheinlich nie ganz, ich meine, ich weiß nicht, wie das in den USA ist, aber wenn ich zur Post gehe und da sitzt einer mit einem Stempel, der kann das Datum ja anders einstellen, wenn er will. Letztendlich, wahrscheinlich verhindern kannst du es nicht, ob systematisch gemacht wird, weiß ich nicht, habe ich nichts von gehört. Aber es ist eben spannend, wie sie jetzt so kartonweise überall noch die Wahlzettel finden, plötzlich bei der Post. Mhm.
Also es wäre eigentlich interessant, wenn die jetzt noch nicht ausgewertet sind, würde mich jetzt mal interessieren, wie viel Prozent von diesen noch nicht ausgewerteten, zufällig noch gefundenen Briefwahlstimmen jetzt an Joe Biden gehen. Weil vielleicht könnte man es über den Weg noch nachweisen. Wenn man da jetzt genau hinguckt und sagt, okay, wir haben hier nochmal 120.000 Stimmen, jetzt gucken wir die nochmal gesondert an. Und wenn dann irgendwie eine völlig utopische Prozentzahl für Joe Biden rauskommt, ja, also jenseits abwärts der, oder aufwärts der 90% oder so, dann kann man ja eigentlich, hätte man damit ja schon fast einen sehr guten Beleg für ja, Ungereimtheiten.
Ja, aber wir haben ja ein Problem. Es darf ja keiner beobachten. Die lassen ja keine Beobachter in die Wahllokale.
Aber genau das würde ich jetzt machen. Ja? Also ich würde jetzt genau hingucken und sagen, okay, die sind noch alle zu. Alles, was jetzt noch zu ist, stopp. Und jetzt zählen wir hier genau.
Ja, das wäre genau das, was versucht wurde. Das hat ja sogar der Spiegel geschrieben. Gestern. Da hat sich in Philadelphia irgend so ein Trump-Mensch per Gericht die Erlaubnis erstritten, zuzugucken bei der Auszählung. Der ist dann da hingefahren, gesagt, guten Tag, hier bin ich. Und da haben sie gesagt, nee, wir wollen dich hier nicht sehen. Ich kann aber jetzt, Gerichtsbeschluss. Und da haben die gesagt, dann komm rein, haben die Auszählung gestoppt. Was willst du da sagen? Wie gesagt, also...
Es gibt überhaupt keine Hinweise auf Wahlfälschung, ja? Null.
Überhaupt.
Nein, null.
Nein, überhaupt. Nein, null.
Mag ja sein, dass es keine Beweise gibt, Aber Hinweise gibt es ja en masse.
Verdachtsmomente auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wenn in Russland sowas laufen würde, dass die Wahlbeobachter aus dem Wahllokal geschmissen werden oder man ihnen sagt, bei der Auszählung darfst du aber nur in 10 Meter Entfernung stehen, wo du nichts mehr sehen kannst. Das ist ja auch in den USA, ist der andere Trick. Ne? Du musst 10 Meter entfernt stehen, können da so zugucken, dass Leute Papier bewegen. Ich glaube, da wäre das Geschrei groß und dann würden die wahrscheinlich Beweise für Wahlfälschung finden, unsere westlichen Medien. In den USA gibt es aber nicht mal Verdachtsmomente. Es ist ein wenig Messen mit zweierlei Maß.
Also ja. Wir können eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, ganz egal, ob jetzt manipuliert wurde oder nicht, zum jetzigen Zeitpunkt sieht es so aus, wie wenn Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten wird, oder?
Okay, stopp, Breaking News. Pennsylvania ist gerade eben blau geworden.
Oh.
Ja, vorbeigelaufen. Also, Kamala Harris wird 47. Präsidentin.
Mhm.
Und zwar so irgendwann im Juli.
Okay, Predictions? Im Juli ja, erst.
Also, das war ein Scherz mit Juli, keine Ahnung. Aber den beiden können sie nicht lange halten. Der kann sich ja nicht mal mehr die Schuhe zubinden.
Ja, also wie gesagt, Breaking News, Pennsylvania, gerade zu den Demokraten übergelaufen. Also, das war's für Trump, rein mathematisch.
Wie viele Stimmen hat er jetzt? Biden?
Weit über.
Moment, zählen wir nochmal.
Er war
16, 22, 42 nochmal dazu, da sind wir bei 306.
Mhm. Der Erdrutschsieg.
Das wird dann so der Erdrutschsieg in den Geschichtsbüchern stehen. So. Er hat ihn vernichtet sozusagen, den Trump.
Ja, und weißt du, hast du auch gesehen, wie viele Stimmenunterschied das jetzt sind bei Pennsylvania?
7.000.
7.000 Stimmen. In Georgia aktuell 1.500 Stimmen Unterschied. Und so weiter.
Und Nevada waren es 920.
Ja, nee, das ist
oder mittlerweile das, ein paar mehr wieder.
Mittlerweile
12.000.
Ah, 12.000, genau, ja. Ja, es ist...
Also deren Strategie ist aufgegangen.
Wisconsin, 20.000. Überall. Also im Grunde müsste man das alles nachzählen lassen. Bei so knappen Ergebnissen. Das müsste man alles nachkontrollieren. Es geht überall nur um wenige tausend Stimmen bei Millionen abgegebener Stimmen. Ist verrückt.
Ja, als ob man jetzt irgendwie so guckt, wie viele Stimmen brauchen wir noch? Na, nochmal einen Briefsack hinterher und hier ist noch
ein... Oh, ich habe noch einen Sack gefunden.
So, okay, was? Wie viele Stimmen haben wir jetzt mehr? 2000? Okay, reicht.
Keine Säcke mehr. Wir wollen Ergebnis verkünden. Es ist also... Ja gut, es gibt keine Hinweise auf Wahlfälschung. Das halten wir fest. Das haben wir jetzt gelernt heute. Und dann ist ja alles gut.
Ja, dann...
Und nichtsdestotrotz, also bei dem Gegenwind, den Trump bekommt, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass ihm auch die Gerichte nicht mehr zur Seite stehen werden. Oder?
Ja, das muss ja wieder Juristerei. Es geht ja zunächst mal um die Gerichte in den Bundesstaaten. Die haben ja auch alle ihre obersten Gerichtshöfe. So, das, ne, also bis das ans Föderale, ans Bundesgericht geht, muss da ja erstmal irgendwas passieren. Und ich wüsste jetzt nicht, wie er das noch vors Bundesgericht kriegen will. Mhm. Er muss ja erstmal in den Einzelstaaten irgendwas tun. Also das kriegt er gar nicht von obersten Gericht, so vor er die Mehrheit hat. Ich wüsste nicht, wie. Und dann, wie gesagt, dann wird der Druck so groß, dass ich sehr neugierig bin, wie die Richter wohl entscheiden würden. Mhm. Ich weiß, wo deine Kinder wohnen und so.
Tja, also mich wundert es nicht, dass du immer wieder mal recht hast. Erschreckt dich das nicht, dass du immer wieder recht hast?
Also. Ich würde mich so freuen, wenn nicht. Also ich finde meine Vorhersagen manchmal echt scheiße und ich würde mich so freuen, wenn ich Unrecht habe.
Thomas, unser Gast ist in der Leitung, hat sich gerade angekündigt. Ich danke dir für deinen Beitrag jetzt. Wir haben uns auf den aktuellsten Stand gebracht und haben es wieder mal mitgekriegt, so wie etwas ganz schnell in eine Richtung kippen kann. Ich kann das alles gar nicht greifen, fassen, verarbeiten, da brauche ich noch ein paar Tage dazu oder Wochen oder Jahre, wie auch immer. Thomas, ich sage danke.
Ja, grüß dich, Michael, unbekannterweise von mir. Hut ab vor seiner Leistung.
Werde ich machen. Gell?
Ciao.
In diesem Sinn, bis dann. Gell? Mach's gut. Ja. Ciao. Gut. Ciao, ciao.
Bis später.
Ciao.
Komm jetzt raus.
Ja. Hau dich selber raus, dann.
Klick. Ich bin dabei, ich versuch's ja gerade. Er will mich nicht rausschmeißen, ich kann nicht auflegen.
Ja.
Nee, ich kann nicht auflegen, er nimmt das nicht an.
So, pass auf, und schon bist du draußen.
Schmeiß mich raus.
Tschüss, ciao, ciao. Jo, tschüss. So, Frank, dann bist du jetzt etwas verschoben hier, Aber das macht gar nichts. Ich bleibe jetzt einfach mal auf Vollbild dem Herrn Stein und dann wählen wir den Gast dazu. Dann kann man nämlich die aktuellsten Entwicklungen besprechen bezüglich der Situation in Deutschland, weil da gibt es ja auch einiges zu sagen, vor allem jetzt im Hinblick auf das kommende Wochenende. Der ganze, ja, alles hat sich darauf gerichtet, nach Amerika zu gucken die letzten Tage, aber wir schauen jetzt nach Deutschland etwas genauer und das hat geklappt, juhu. Ich habe live umgeschaltet, ohne große Anstrengungen. Yes, super. Michael, herzlich willkommen, grüß dich.
Hallo, grüßt euch.
Also, kleine Info nochmal vorweg, es ist nicht wie sonst bei Homeoffice, dass wir hier alle Kapriolen rausschneiden, sondern jetzt immer wieder live on air und danke, dass du kurz Zeit hast, um uns auf den neuesten Stand zu bringen für das kommende Wochenende. Wie sieht's denn aus, Michael? Wie ist gerne. Die Stimmung bei euch und wie ist der aktuellste Stand?
Ja, die Stimmung ist wie immer gut. Der aktuelle Stand ist wie immer, wir sind bei den Gerichten. Wir kennen das ja vom 29.08., da haben wir dann die Genehmigung für die Demo nachts um 3 Uhr vom Gericht bekommen. Das ist auch der Stand. Achso, ihr wusstet das gar nicht? Ah, okay. Nee, wir hatten ja dann beim Landgericht geklagt und dann noch beim Ober, da hat ja die Stadt Berlin noch Widerspruch eingelegt und von daher war dann die Genehmigung erst spät in der Nacht, also morgens um 3. Ja, du wolltest fragen, Frank.
Ja, nee, also genau, wegen morgen vielleicht nochmal zur Vorzusammenfassung. Also geplant ist ja morgen am 7. November ab 13 Uhr eine große Querdenken-Demonstration in Leipzig, so nach dem Vorbild der 89 Demonstrationen. 13 Uhr sollte es auf dem Augustusplatz losgehen, 16 Uhr dann einmal um den Ring herum. Und das war der Plan.
20.000. Genau, und dann noch eine Abschlusskundgebung. Angemeldet haben wir 16.000 Teilnehmer, beziehungsweise ursprünglich 20.000. Dann wurde im Kooperationsgespräch mit der Behörde vor Ort vom Nils Wehner die Anmeldung auf 16.000 verringert, weil sonst die Fläche nicht ausreicht. Also Leipzig hat ja nicht so diese großen Flächen wie Berlin. Die Straße des 17. Juni ist ja perfekt für eine Großdemonstration. In Leipzig ist es aufgrund der Straßenverhältnisse ein bisschen schwieriger. Der Augustusplatz ist ja relativ klein. Das ist ja so ein Drittel von der Siegessäule. Einfach, dass man mal die Größenverhältnisse auch einschätzen kann. Und dementsprechend haben wir alle Straßen außenrum auch belegt, bis runter die Parks und ungefähr gleiches Setup aufgestellt wie in Berlin. Sprich, eben, also in Berlin waren es 36 Tontower, für Leipzig haben wir jetzt 19 Tontower geplant, weil sonst ist die Innenstadt, gibt halt nicht mehr her.
Jetzt gibt es im Vorfeld ja, entschuldige, du hast
schon. Nee, genau, mein Satz hätte jetzt genauso angefangen.
Warte kurz, da gebe ich noch ein Update. Also es ist ein Unterschied zum letzten Mal in Berlin. In Berlin durften wir ja unbehelligt aufbauen. Unser Team wollte jetzt auf dem Augustusplatz aufbauen und wird im Moment daran gehindert. Das heißt, wir werden jetzt sehen, wann und wie wir aufbauen dürfen. Das ist auch eine wichtige Botschaft für alle Teilnehmer. Also ich weiß noch nicht, wenn wir morgen früh erst aufbauen dürfen oder heute Nacht, werden wir natürlich nicht mehr alles aufbauen können. Das kann natürlich ein Teil des Plans sein, damit man die Versammlung schneller auflösen kann, weil die Teilnehmer eben sich dicht vor den zu wenigen Boxentauern versammeln, damit die was hören. Da ist eben wichtig an alle Teilnehmer, also wir tun unser Bestes, natürlich das Equipment aufzubauen. Wenn es nicht möglich ist und die Flächen eben schon voll sind, dann müsst ihr euch halt in die verschiedenen YouTube-Streams einklinken, um was zu hören, weil sonst ist davon auszugehen, dass natürlich die die Polizei die Versammlung auflöst, wenn die Abstände zu gering werden. Und da muss ich natürlich auch gleich einen Vorwurf machen an das Ordnungsamt Leipzig, weil wenn sie an einer Demonstration interessiert wären, wo die Abstände eingehalten werden und die Hygienebestimmungen eingehalten werden können, dann müssen sie uns natürlich auch die Möglichkeit geben, das Equipment aufzubauen, weil dort, wo die Teilnehmer nicht hören können, ist natürlich logisch, dass es dort zu Menschenverdichtungen eventuell kommt.
Okay, danke noch für die Infos. Frank, jetzt fang du an, du hast die gleichen Gedanken gerade.
Genau, also im Vorfeld gab es ja auch Berichte, dass zum Beispiel die Hotels, also alle Beherbergungsstätten in und um Leipzig, tatsächlich ein Beherbergungsverbot für Querdenker, für Demonstrationsteilnehmer erlassen bekommen haben. Was sich allerdings halt eben mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz deckt in Nordsachsen, da ist es eben tatsächlich so, hier darf man quasi nur geschäftliche Nächtigungen käuflich erwerben und Demonstrationsteilnahme fällt da natürlich nicht runter und das wird dann natürlich rigoros auch ausgenutzt. Dann gab es auch...
Es gibt da widersprüchliche Meldungen. Erst hat das Sozialministerium Sachsen gesagt, dass Teilnahme an Demonstrationen keine touristische Reise ist und jetzt hat der Ralf mir vorhin erzählt, keine touristische Reise und damit eben auch erlaubt ist. Es sind laut Verordnung touristische Reisen verboten. Aber der Ralf hat mir vorhin erzählt, dass das jetzt wieder gekippt worden wäre oder doch nochmal geändert worden wäre. Das Problem ist einfach, die Nachrichtenlage ändert sich ja auch irgendwie stündlich. Mhm. Man kann das gar nicht mehr alles aufarbeiten und nachverfolgen. Ich habe jetzt gerade die Info gekriegt in unserem einen Kanal, dass zwei Busse eben nicht fahren dürfen, weil die vom Ordnungsamt Leipzig auch angerufen wurden oder weil Sachsen jetzt irgendwie die Verordnung geändert hat, dass keine Busse mehr nach Sachsen fahren dürfen. Honk for Hope ist da dran. Ich glaube, die fahren auf jeden Fall oder gehen da rechtlich dagegen vor. Das natürlich.
Ganz kurz. Michael, ich habe auch gehört, dass es jetzt ziemlich zivilen Widerstand gibt gegen die Querdenkenbewegung, dass also auch innerhalb der Leipziger Gemeinde oder der Stadt viele Bürger sich dazu jetzt berufen fühlen, gegen diese vermeintlichen Infektionsherde vorzugehen. Auch ein kleines Beispiel, was ich jetzt vorhin erlebt habe. Ich war gerade in der Werkstatt. Mechaniker hat mir erzählt, er war im Hof seiner Werkstatt an einem Auto beschäftigt und eine Frau kam von der Straße rein in den Hof gelaufen, hat ihn gefragt, warum er in seinem eigenen Gelände alleine keine Maske trägt.
Ja, krass, ne?
Zum Beispiel. Oder aktuelles Beispiel, Monika Gruber im Fernsehen heute hat gesagt, ihre Cousine war beim Einkaufen mit der kleinen Tochter, so klein, keine Maskenpflicht und ein Mann spricht die Mutter an, warum sie diese Virenschleuder nicht zu Hause gelassen hat.
Ja.
Zwei Beispiele dafür, dass jetzt dieser Graben in der Gesellschaft zwischen Maskenbefürwortern und Realisten, wie ich es jetzt mal ohne Wertung sage, wird immer größer durch diese Medienkampagne der letzten Tage. Wie geht ihr damit um und wie nehmt ihr diese Spaltung wahr?
Ja, also ich merke natürlich auch, dass die Angriffe jetzt mehr werden. Also es ging ja um dieses Thema auch Maskenaktionen an Schulen, die breit aufgegriffen wurde, ohne dass irgendjemand bei uns nachgefragt hat, ob die überhaupt stattfindet und wird da verbreitet von den Medien. Da möchte ich alle Medienvertreter mal an ihren Pressekodex erinnern. Haben wir ja vorhin auch eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, ein Video auf YouTube, wo ich einfach mal gezeigt habe, wie das funktioniert hat und wie sich auch die Meldung verändert hat. Das ist ja wirklich irre, was das für eine Eigendynamik gekriegt hat. Ich weiß nicht, kennt ihr die Story schon?
Oder soll das führ uns am besten noch mal kurz ein.
Ja,
es geht ja durch die Mädchen.
Also wir hatten ja ein internes Mail verschickt, oder ich sage es andersrum. Wenn so eine junge Organisation wie wir wächst, dann müssen wir auch ab und zu mal unsere Kommunikationskanäle testen und gucken, inwieweit sind wir unterwandert oder wie durchlässig ist unser System. Ich bin ja seit 20 Jahren Unternehmer und da sind Sicherheitsaudits ein ganz normales Thema. In dem Sinne haben wir vor 3 Wochen oder 4 Wochen ein E-Mail verschickt an alle unsere Gruppen, dass wir eben eine Aktion planen an Schulen, wo wir gemeinsam mit Rechtsanwälten und Arbeitssicherheitsverantwortlichen dann Demonstrationen machen vor den Schulen, um eben über die CO2-Rückatmung zu informieren. Diese E-Mail ist dann auf irgendeinem Kanal an den Kölner Express gekommen. Der hat es dann veröffentlicht, hatte einmal bei uns nachgefragt, aber weil wir halt so viel zu tun hatten, habe ich auch nicht groß Stellung dazu genommen. Und dann ist eigentlich das Ding in der Versenkung verschwunden und wir haben jetzt 3 Wochen nichts mehr davon gehört. Und gestern macht es auf einmal Puff und das Ding ist praktisch in allen Medien unterwegs. Dann hat sich die Schulbehörde oder ADD heißen die, also der, ich weiß nicht jetzt genau, wofür es steht, die haben auf jeden Fall Schreiben an alle Schulen verschickt, wo sie vor dieser Aktion warnen. Also der Marketing kennt, würde sagen, Top-Guerilla-Marketing-Aktion. Aber sie haben natürlich die Tatsachen falsch dargestellt in der Form, als dass wir aufrufen würden dazu, dass Schüler und Eltern auf den Zuwegen angesprochen werden und dort belästigt werden. Und ich habe mir das dann immer jetzt mal auch versucht vorzustellen. Da springt dann so ein Trio aus Rechtsanwalt, Arbeitssicherheitsexperte und besorgter Mutter oder Vater aus dem Gebüsch auf die Leute zu und steckt denen ein CO2-Messgerät oder die Maske. Nein, so ist natürlich nicht, sondern wir sind eine friedliche Bewegung. Wir melden ja unsere Versammlungen immer an. Und das Interessante ist eben, dass es diese Meldung jetzt durch alle Medien gemacht hat, ohne dass ein Journalist oder das Sozialministerium einmal bei uns angefragt hätte, ob wir denn diese Aktion tatsächlich planen. Und so wurde dann aus Fake News noch mehr Fake News, indem diese Meldung einfach breit ist durch die Presse ging. Habe ich in einem Video auf unserem YouTube-Kanal schön gezeigt, wie sich das alles verändert hat und die Darstellung. Auf jeden Fall war es jetzt tatsächlich, also ich habe es auf allen Kanälen gekriegt, auf WhatsApp, auf Telegram, schicken mir die Leute Bilder, wo es die Kinder sogar gekriegt haben. Also ich würde sagen, durch diese Aktion kennt jetzt Querdenken wirklich jeder. Und dass es Menschen gibt, die sich eben auch mit dem Thema CO2-Rückatmung beschäftigen und da besorgt sind.
Licha, ihr plant jetzt für morgen 13 Uhr Augustusplatz. Es bleibt jetzt für den Moment auch dabei. Man kann natürlich trotzdem in den Zeitungen lesen, dass die Polizei euch auf das Gelände der neuen Messe vertrösten will. Also das ist quasi neben McDonald's an der Autobahn im Gewerbegebiet.
Ja, also ich will dazu Folgendes sagen. Es ist ja, der Ablehnungsbescheid kam am Mittwoch. Dann haben wir gleich Klage erhoben und es ist einfach, ich meine, wer schon mal eine große Veranstaltung gemacht hat für 20.000 Leute, weiß, wie viel Planungsarbeit da erforderlich ist. Das war ja auch das Gleiche in Berlin. Da wollen sie uns ja die Bühne dann vor das Brandenburger Tor noch verlegen, gerichtlich. Es ist einfach unmöglich, eine so große Versammlung in so kurzer Zeit ist komplett umzuplanen auf eine neue Location. Das weiß natürlich die Versammlungsbehörde auch, das haben wir vor Gericht auch angeführt. Und von daher gehen wir einfach davon aus, dass die alte Versammlungsfläche erhalten bleibt. Und noch ein ganz anderer Punkt ist auch, es wird ja seit Monaten auf den Augustusplatz mobilisiert. Das heißt, die Teilnehmer werden sowieso dorthin kommen. Ich weiß nicht, wie die Stadt Leipzig sich das vorstellt. Wie kann man denn in so kurzer Zeit alle Teilnehmer informieren, dass die Location eine andere ist? Oder würde denn die Stadt Leipzig dann einen Shuttle-Service einrichten wollen? Oder wie stellt man sich das vor, dass so eine große Anzahl von Teilnehmern auf einmal auf einen neuen Punkt geroutet wird?
Wenn man kurzfristig informiert sein will, wo kann man das dann? Ich nehme mal an, auf dem Querdenken 711 Telegram-Kanal.
Genau, auf dem Querdenken 711 Telegram-Kanal, aber auch bei Klagepaten. Der Markus Heinz postet ja auch immer Updates. Das sind so die aktuellen Kanäle. Unser YouTube-Kanal, wenn wir es schaffen, irgendwie schnell ein Video zu machen, aber Telegram ist sicherlich schneller. Wir werden auch versuchen, das eine oder andere auf Facebook zu posten, eben auf der Querdenken 711-Seite. Also von daher, das ist schon eine neue Stufe jetzt. Ihr kriegt es ja alle mit, wie sich die Zeiten jetzt schnell ändern. Das ist leider nochmal eine neue Stufe der Repression. Ja, wir werden sehen, wo es hinführt.
Ist es denn in irgendeiner Form umkehrbar, dieser Prozess der Revolution, der jetzt angesetzt hat? Also für mich kommt es, anders gesagt, der Geist ist für mich aus der Flasche, the paste is out of the tube. Es sind so viele Menschen mittlerweile erwacht und jeden Tag gibt es so viele neue Leute, die durch die finanzielle Not jetzt in Straucheln geraten. Ich kenne jetzt mittlerweile vier Leute im privaten Umfeld, die pleite gegangen sind. Und das wird jetzt täglich mehr. Also das wird Gaststätten, Kulturbetreiber und so weiter, Fitnessstudio.
Ja, die Frage ist, gehen die dann jetzt auf Demonstrationen?
Noch nicht. Es ist noch, die sind jetzt aufgewacht, so nach Motto, da läuft etwas schief, aber die Transferleistung, jetzt zu erkennen, dass diese ganzen Maßnahmen von Anfang an auf falschen Beinen standen, oder wie sagt man, auf tönernen Füßen standen, das ist bei vielen noch nicht passiert. Da fehlt noch etwas. Ja.
Also das ist halt der wichtige Punkt. Wir müssen jetzt demonstrieren, solange es noch erlaubt ist. Yeah. Oder solange wir es noch gerichtlich durchsetzen können. Die große Gefahr ist natürlich, und das sehe ich auch natürlich durch die Medien und durch die ganze Berichterstattung, dass versucht wird, die Bewegung zu radikalisieren oder dadurch, dass die Leute dann ungeduldig werden, auch nicht mehr friedlich bleiben. Also es ist ganz wichtig, dass alle Teilnehmer friedlich bleiben. Wir sind eine friedliche Bewegung, wir schaffen es nur über die Friedlichkeit, wenn das geschafft wird, die Bewegung jetzt zu radikalisieren oder in gewalttätig werden zu lassen, dann hat der Staat natürlich alle Mittel, um dagegen entsprechend vorzugehen. Die ersten Einschläge kamen ja schon, indem der Herr Ramelow uns als Terroristen bezeichnet hat und gleichzeitig das Gesetz dazu geändert wurde. Also deshalb ist es nochmal auch ein ganz wichtiger Aufruf an alle Teilnehmer, friedlich bleiben, geduldig sein, so wie du sagst, es wird nicht mehr umkehrbar sein, das ist auch meine Einschätzung. Aber natürlich merken wir jetzt gerade, also das ist schon heftig, was gerade passiert, finde ich, insbesondere wie die Gerichte arbeiten. Es wird jetzt natürlich nochmal versucht, mit allen Mitteln da den Deckel drauf zu machen. Wobei du weißt ja selber, wie es ist. Wenn man auf einem kochenden Topf einen Deckel drauf macht, hört der Topf deshalb nicht auf zu kochen. Ne?
Okay, super. Michael, ja, dann danke dir für den Moment. Frank, hast du noch eine Frage gerade?
Nö, aber wirst du morgen in Leipzig dabei sein? Ja, klar, oder?
Ich denke, ja.
Ja, und Markus Heinz und alle, die man so kennt.
Ja, der Ralf auch. Also wir haben jetzt gerade heute noch das Programm fertig gemacht. Wir haben ein spannendes Redner-Setup. Wir haben es auch so gesagt, wenn der Aufzug nicht stattfinden kann, weil er halt verboten ist, sind ja zwei Themen, also laufen ja mehrere Gerichtsverfahren, eins für den Aufzug, eins für die Hauptkundgebung. Dann werden wir eben längeres Bühnenprogramm machen. Also wir haben jetzt über 4 Stunden Bühnenprogramm vorbereitet. Hatten über 170 Redner, die auf die Bühne wollten. Mussten leider natürlich also bei vielen auch mal Nein sagen. Wir haben jetzt 25 Redner und da muss man sich vorstellen, alleine wenn die Anmoderation vom Nana oder vom Killers jedes Mal 2 Minuten dauert, sind das ja schon alleine 50 Minuten Redezeit. Dann kennt ihr das ja von den letzten Demonstrationen mit den Abstandsdurchsagen und so weiter. Ja. Also von daher auch an die Bitte an alle Teilnehmer, wenn wir flüssiger durchkommen wollen, stellt euch gleich so auf, dass wir das Spiel nicht so oft machen müssen. Dann können wir einfach mehr Programm machen.
Super, alles klar. Michael, viel Erfolg für morgen. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sehen uns und danke, dass du kurz Zeit hattest für uns. Ja,
ja, sehr gerne. Danke euch.
Ciao, alles klar. Bis morgen. Dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. So, Frank, und damit du nicht so ganz abgeschnitten bist, muss ich dich noch kurz etwas zuschneiden. Das habe ich in der Schnelle vorhin nicht mehr geschafft, aber jetzt siehst du doch schon viel besser aus. Jawohl.
Ja, an der Stelle ist einmal gedankt an 5.360 Zuschauer, die uns jetzt schon wieder so völlig unangekündigt am Freitagnachmittag zuschauen. Fantastisch. Und dann nutzen wir doch diese Gelegenheit gleich, um etwas anzukündigen.
Yes.
Nämlich, wir haben ja in der letzten Sendung darüber schwadroniert, dass wir am Sonntag eventuell live gehen wollen. Und da kann man jetzt sagen, ja und nein.
Wir gehen live, aber nicht in diesem Setup, sondern zwei Gründe. Der Herr Stein geht arbeiten oder darf arbeiten, nicht muss, sondern darf woanders mitmachen. Und diese Veranstaltung wird live gehen. Und das stellen wir euch jetzt kurz vor und dann sprechen wir nochmal darüber. Ich würde sagen, Frank, magst du es sagen?
Ja, vielleicht doch noch ein paar Worte vorweg.
Ich wollte eigentlich sagen, dass du Mats absagst, weißt du so. Aber du kannst gerne noch ein paar Worte dazu sagen.
Ja, dann wissen ja die Leute überhaupt nicht, worum es geht. Weißt du, vielleicht doch ein, zwei Worte vorweg. Es wird am Sonntag in München eine tolle Veranstaltung stattfinden unter der Überschrift Überlebt die Wirtschaft den Lockdown? Und wenn ja, wie? Mhm. Es gibt dazu Vorträge und eine Podiumsdiskussion. Diese wird 18 Uhr beginnen. Und diese werden wir, wenn technisch alles klappt, hier an dieser Stelle ab 18 Uhr live streamen. Robert steht dann bei dem Setting irgendwo hinter der Kamera diesmal. Und unter anderem sind da eben mit dabei der Thomas Bachheimer, der Dr. Christian Kreis,
Erich Hambach. Der ist, glaube ich, sogar Professor. Ja,
ja, genau. Erich Hambach moderiert das. Und Thomas Berthold, Fußballweltmeister von 1990, ist auch dabei. Außerdem noch Ulrike von Aufschneider. Und das dürfte recht interessant sein. Wie gesagt, das streamen wir ab 18 Uhr. Und jetzt sage ich Mats ab.
Überlebt die Wirtschaft den Lockdown und wenn ja, wie? Darüber reden wir in München am 8. November mit mutigen Menschen. Bei Menschen machen Mut, dem neuen Talkformat über die Themen der heutigen Zeit.
Hallo, mein Name ist Thomas Berthold, 55 Jahre alt, Fußball-Weltmeister 1990, Unternehmer.
Mein Name ist Thomas Bachemer, ich bin Betreiber der Newsplattform Bachemer.com, worauf sich meine Arbeit konzentriert, nämlich auf das Währungssystem und auf die Politik im Allgemeinen.
Also mein Name ist Christian Kreis. Ich bin seit 2002 Hochschullehrer und war davor 9 Jahre Banker, davon 7 Jahre Investmentbanker. Und bis 2002 habe ich also Geld gemacht und seit 2002 rede ich nur noch über Geld oder unterrichte Geld. Seit März eben diese Corona-Geschichte, die unser Leben ja vielen Bereichen unglaublich verändert hat. Die Kinder, die plötzlich nicht mehr in die Schule gehen, an der frischen Luft, wo man nicht mehr sein soll, das hat mich jetzt die letzten 6 Monate sehr stark beschäftigt.
Das ist ein tolles Format, einfach Leute, die sich zeigen und mutig auch Visionen für die Zukunft erklären und diskutieren, kennenzulernen und auch selber vielleicht die ein oder andere Inspiration für sich selbst mitzunehmen. Kommen Sie hin und lassen Sie sich inspirieren.
So, damit schon mal die ersten Infos zu dieser Veranstaltung. Frank, du hörst mich? Ja, alles wieder gut?
Ich höre dich.
Super, ich zeige ja auch noch mal kurz die Webseite menschen-machen-mut.de. Da ist alles noch mal drauf, auch zu der Veranstaltung selber. Könnt ihr noch mal sehen, wann, wo und wie, mit wem, zusätzliche Informationen, natürlich die ganzen Sponsoren und so weiter. Also da findet ihr auch noch mal alles zu dieser Veranstaltung. Und wie gesagt, wenn es dann eben klappt, werden wir den Stream dann von dort auch übernehmen und hier bei uns mit einbetten. Das müssen wir technisch noch auf den Weg bringen. Und ich darf damit vor Ort sein, diesmal nicht vor, sondern hinter der Kamera. Das finde ich auch immer ganz spannend. Mal gucken, was wir da noch... Natürlich versuchen wir dann auch Interviews zu machen und Stimmungen vor Ort aufzuzeichnen. Also es geht munter weiter.
Genau, Robert. Dann war es das für unser kurzes Nuviso Live-Up. Date.
Genau, und das ist auch die Erklärung dafür, warum der Stoner nicht dabei ist. Ich habe es bestimmt 10-mal gelesen hier im Chat, wo ist der Stoner? Wir haben vorhin den Micha gesehen, dass er online ist, haben ihn kurz gefragt, ob er Zeit hat und da er eben kurz Zeit hatte, haben wir jetzt ganz spontan gesagt, komm, lass uns das raushauen, damit die Leute wissen, was jetzt Sache ist. Das ist der Grund und?
Und der Stoner war gerade noch hier. Ich bin ja auch nicht in meinem gewohnten Homeoffice, sondern ich bin hier in meinem Büro im Leipziger Studio, denn wir hatten heute Drehtag mit Frank Stoner. Ja, wir haben wirklich 4 Stunden heute mit ihm durchgedreht und das kommt dann demnächst.
Siehste, alles immer wieder beschäftigt. Also Frank, dann an dich auch einen schönen Gruß nach Leipzig und ein kleines Schmankerl haben wir jetzt noch dann zum Rausschmeißen. Ich sag, wir sehen uns bei der nächsten Sendung, egal ob live oder Homeoffice normal, auf jeden Fall in diesem Sinn. Danke, dass ihr dabei wart, danke für das Feedback und bis bald. Ciao, servus Frank.
Genau hingucken.